Ich bin ein Bieliner.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und wir sind jetzt schon alle sehr gespannt auf diese Folge, vor allem ich natürlich, weil ich nicht weiß, worum es gehen wird. Du hast es nur angeteasert, dass es ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte sein wird, das du heute beleuchten wirst.
Ja.
Trotzdem freue ich mich drauf, bin natürlich gespannt. Und vorher, bevor wir jetzt aber loslegen mit dieser Story, haben wir natürlich noch eine Frage, die wir uns stellen müssen, David. Was trinkst du heute zu diesem Podcast?
Selbstverständlich sagen wir das immer und für mich ist es diesmal einfach eine Spezi einer sehr bekannten Marke, würde ich sagen.
Ja, und bei mir gibt es einen Hibiskus-Eistee und ist ziemlich frisch, sehr, sehr süß. Mein Mund wird so ein bisschen klebrig, aber ich bin ja nicht derjenige, der heute den größeren Erzählanteil hat. Das bist du
das
und
bin
auch schon total gespannt und freue mich jetzt vor allem auf das Intro, glaube ich.
Ja, und zu dem Intro kommen wir jetzt gleich. Vorab möchte ich noch eine Sache sagen, auch als Warnung, nämlich, dass es natürlich um unvorstellbar grausame Handlungen hier geht, um Gewalt im unvorstellbaren Ausmaß. Und ich habe mich entschieden, bei diesem Thema, weil es eben auch so wichtig ist und so eindrücklich, hier auch Überlebenden das Wort zu geben, die auch ganz explizit berichten, was passiert. Das heißt, es wird explizite Gewaltdarstellungen geben in den Zitaten. Das möchte ich vorher nochmal sagen. Das heißt, ihr könnt euch alle überlegen, ob oder wann ihr euch das anhören wollt mit dieser Info. Ich halte es eben für sehr wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen wollte ich das hier nicht weglassen. Und mit dieser Info geht es jetzt weiter. Ja, wir starten wie immer mit unserem Intro. Es geht los. Vor 30 Jahren, am 11. April 1994, beginnt das Morden. Über drei Tage hinweg werden ca. 50.000 Menschen auf den Hügeln der Gemeinde Nyamata in Ruanda abgeschlachtet, erschlagen und auch buchstäblich in Stücke gehackt mit Macheten. Der Grund, sie sind Angehörige der Tutsi. Ihre Mörder dagegen gehören den Hutu an, der Mehrheitsbevölkerung in Ruanda. Nachdem sich die Feindschaft zwischen beiden Ethnien über Jahre hinweg zugespitzt hat, wurde wenige Tage zuvor das Flugzeug des ruandischen Präsidenten abgeschossen. Er kommt hierbei ums Leben und wie in Nyamata beginnt jetzt sofort, überall in Ruanda, ein beispielloses Morden. In rund 100 Tagen fallen mindestens 800.000 Menschen den Milizen zum Opfer, den Mobs, auch ihren eigenen Nachbarn und Bekannten. Und die Weltöffentlichkeit, die schaut dabei tatenlos und hilflos zu, wie Ende des 20. Jahrhunderts eines der grausamsten Kapitel der Menschheitsgeschichte geschrieben wird, der Genozid an den Tutsi in Ruanda. Das ist unser heutiges Thema, Viktor. Wie gesagt, ein sehr blutiges, sehr dunkles, wahnsinnig spannendes und wichtiges Kapitel aber auch, das wir uns anschauen müssen und anschauen werden.
Ja, und ich glaube auch ein Thema, das sich auch historisch sehr gut aufbereiten lässt, weil die Vorgeschichte relativ komplex ist, bis es zu dieser Auseinandersetzung kommt, da spielt ganz viel mit rein.
Ja.
Und ich glaube, soweit ich weiß, dieser Konflikt auch bis heute Auswirkungen hat auf auf Ruanda und wie sich die Menschen dort oder wem sich die Menschen dort auch zugehörig fühlen. Und ja, bin jetzt auf jeden Fall gespannt auch auf deine Aufbereitung und darf mich ja jetzt oder muss mich ja den Fragen stellen.
Richtig? Völlig richtig. Und wir kommen jetzt zu den Fragen, die auch unter anderem auf diese Vorgeschichte abzielen werden, nämlich auch gleich die allererste. Die lautet, Ruanda wurde ab 1899 kolonialisiert von den Europäern. Und zwar von niemand anderem als A, den Deutschen, B, den Franzosen, C, den Briten oder D, den Belgiern. Was denkst du?
Ich habe schon davon gehört, dass die französische Sprache eine gewisse Rolle spielt, dann auch bei der Erziehung sozusagen der jungen Menschen in Ruanda während der Kolonialisierung, wenn man das dann Erziehung nennen kann oder Umerziehung. Deshalb würde ich auf Belgien oder Frankreich gehen und da Belgien ja auch definitiv stark im Kongo war, das weiß ich auf jeden Fall, würde ich sagen, dass zumindest zuerst Frankreich in Ruanda dort kolonialherr war.
B, Frankreich.
Ja.
Okay. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Dieser Genozid in Ruanda, der ist charakterisiert wodurch? A, durch die außergewöhnliche Brutalität des Mordens mit Macheten und die Beteiligung der Bevölkerung. B, durch das Ausbleiben der Strafverfolgung für nahezu alle Täter. Oder C, durch die Entscheidung der Täter, das Töten selbstständig wieder einzustellen.
Also dadurch, dass es bis heute zumindest lange nach dem Konflikt auch immer wieder Übergriffe gegeben hat, kann ich mir das einstellen auch über einen längeren Zeitraum, gut, längeren Zeitraum hast du jetzt nicht gesagt, aber dass man dann sozusagen einen friedlichen Ausgang da findet, nicht vorstellen. Mhm. Deshalb schließe ich diese Antwortmöglichkeit aus.
Gut.
Was waren die anderen beiden?
Dann die außergewöhnliche Brutalität und die Beteiligung der Bevölkerung oder das Ausbleiben der Strafverfolgung für die allermeisten.
Mhm. Die Situation in Ruanda ist ja auch ganz bekannt geworden durch einen Film, ich glaube, der auch viele Menschen nachhaltig geprägt hat. Und ich glaube dort...
Hotel Ruanda meinst du?
Hotel Ruanda, genau. Mhm, sieht man auch, dass sich sehr, sehr viele Menschen daran beteiligen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Zivilbevölkerung dann daran teilnimmt.
Mhm. Antwort A. Mhm. Alles klar. Das ist natürlich einer der wichtigsten Teile, zu denen wir kommen werden, wie diese Frage aufgelöst wird. Die letzte Frage zielt auf unsere internationale Gemeinschaft. Was tat die UN während dieses dreimonatigen Genozids? A. Die UN schritt gegen Ende militärisch ein und konnte dann den Genozid endlich stoppen. B. Die UN war mit einer Mission in Ruanda zwar militärisch präsent, sie griff jedoch nicht ein. Oder C. Es gab keine UN-Beamten oder Soldaten in Ruanda und entsprechende Pläne zur Intervention kamen zu spät.
Also, ich bin mir auch da nicht ganz sicher. Ich weiß, dass allerdings der Westen oder westliche Soldaten vor Ort waren. Mhm. Ob das auch die der UN waren, das könnte man auf jeden Fall vermuten.
Okay.
Es wurde aber stark kritisiert, dass wenig bis gar nichts unternommen worden ist. Das kann natürlich sein, dass gegen Ende vielleicht mehr passiert ist. Aber dann würde wahrscheinlich die Antwort am meisten Sinn machen, die da sagt, dass sie eben stationiert waren dort in Ruanda. Aber zum Leidwesen des großen Teils der Bevölkerung eben nicht eingegriffen haben.
Alles klar. Das wird ein zentraler Moment sein, die Antwort auf diese Frage. Das werden wir dann im zweiten Teil der Folge sehen. Damit haben wir alle Fragen beantwortet und ich kann schon mal sagen, Victor, man sieht, dass du einiges zu diesem Thema weißt. Mhm. Du hast einiges Vorwissen und ich denke, wir können noch tiefer eintauchen und sicher gehen, dass wir diesen Genozid am Ende vielleicht wenigstens einigermaßen verstehen können oder zumindest besser verstehen können.
Ja.
Dann starten wir mit der Folge. Wir haben diese Folge eingeteilt in zwei Teile. Jetzt kommt der erste Teil, die erste Folge. Die wird bis zum Vorabend gehen, an dem der Genozid beginnt. Das heißt, wir schauen uns die sehr, sehr wichtige Vorgeschichte an, wieso tatsächlich ihre Nachbarn ihre eigenen Nachbarn töten werden. Denn das ist ganz wichtig, uns zu verstehen. Mhm. Im zweiten Teil werden wir dann über den Genozid an sich, über diese drei Monate des Mordes sprechen, die sogenannte Zeit der Macheten.
Ja.
Wir starten jetzt also mit dem Anfang, mit der Vorgeschichte. Und eine zentrale Frage, die wir uns stellen können, ist, wie kommt es dazu, dass eben der eine Teil der Bevölkerung hier den anderen töten will, die Hutu, die Tutsi. Wir können unmöglich versuchen, über diesen Genozid zu reden, ohne seine Hintergründe zumindest ein wenig zu kennen. Und selten, würde ich sogar sagen, wäre der historische Kontext wichtiger als hier. Ja, der ist ganz entscheidend, um zu verstehen, wie es in Ruanda zum Genozid kommen konnte. Denn dieser Genozid kommt selbstverständlich nicht aus dem Nichts. Den Kontext zu wissen, die Entwicklung in Ruanda, das kann helfen, diese Hintergründe zu verstehen. Den Genozid dadurch erklären, das ist allerdings auch eine sehr schwierige Angelegenheit. Das muss ich trotzdem schon mal dazu sagen. Nicht zuletzt, weil die ruandische Geschichte vor dem Genozid und besonders vor der Kolonialzeit sehr unterschiedlich dargestellt wird. Wir werden sehen, dass die Organisatoren des Völkermords ihre Version der ruandischen Geschichte gezielt ausnutzen, um Furcht und Hass zu schüren und damit auch den 100.000-fachen Mord möglich zu machen. Mhm. Das heißt, Victor, ich habe es schon angeteasert, mit welchem Teil starten wir in dieser Folge?
Ja. Du hast es ja nicht nur angeteasert, sogar schon benannt, aber ich nenne es jetzt nochmal, damit jeder weiß. Es ist der historische Kontext.
Genau, der historische Kontext. Vier kritische Wegpunkte, sage ich jetzt mal, lassen sich festmachen, die gemeinsam in diesen Völkermord münden, zusammen mit auch einigen anderen Faktoren noch. Der erste, das ist sicherlich die Kolonialzeit. Also Ruanda wurde wie fast jedes afrikanische Land von europäischen Mächten kolonialisiert. Es beginnt 1899 und zwar zunächst mit dem Deutschen Reich. Mhm. Das heißt nicht, dass deine Antwort falsch ist, Victor, denn es wird später noch eine zweite Kolonialmacht dazukommen.
Okay.
Das Deutsche Reich war generell ja etwas später dran bei der Kolonialisierung Afrikas, aber es war dabei genauso brutal wie andere. Im heutigen Namibia haben Deutsche den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts begangen, an den Herero und Nama. Mhm. Dieses Kapitel erzählen wir in Folge 52 unseres Podcasts. Und hier in Ruanda jetzt hat das deutsche Vorgehen nicht in einen Genozid gemündet, also nicht unmittelbar durch die Deutschen. Aber die Kolonialisten haben hier etwas anderes getan. Sie haben ganz entscheidend in die soziale Struktur und die Hierarchie in Ruanda, in der Gesellschaft, eingegriffen. Und damit haben sie einen Teil der Gewaltspirale vorbereitet. Wie kann das sein? 100 Jahre vor dem Genozid, müssen wir uns fragen. Wenn wir jetzt versuchen, aufgrund der wahnsinnigen Breite dieses Themas das kurz zu fassen, dann kann man das so sagen, essentiell. Als die deutschen Kolonialisten 1899 nach Ruanda kommen, in das sogenannte Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika wird Ruanda dann eingegliedert. Da etablieren sie die Oberhoheit für sich durch ein System der indirekten Herrschaft. Ganz typisch für die Kolonialherrschaft, sie lassen die dortigen Eliten für sich regieren, denn die haben das vorher schon getan. Und oben drüber sitzen sozusagen die Deutschen. Und das heißt, sie herrschen jetzt über die lokale Elite, das heißt mit Hilfe der lokalen Elite. Und das war auch seit hunderten von Jahren Brauch in Ruanda, dass es die gab. Das war nämlich ein eigenes Königreich. Und dieses Königreich waren Tutsi-Könige. Es wurde stark von den Tutsi dominiert. Ja, und wer sind die Tutsi? Müssen wir uns natürlich fragen. Es ist eine der beiden Gruppen, um die es hier geht. Und es ist die ganz entscheidende Frage tatsächlich, wer die Tutsi sind. Denn diese Frage können wir bis heute eigentlich nicht zu 100% beantworten. Und es wird gleich klar, was ich damit meine. Heute kann man sagen, die Tutsi sind eine Ethnie der Bantu-Völker. Zu denen gehören ganz viele afrikanische Ethnien. Sie leben um die Region der großen Seen in Ostafrika. Nicht nur in Ruanda, sondern auch in den Nachbarländern. In Ruanda und auch in Burundi sind sie die zweitgrößte ethnische Gruppe, vor den pygmäischen Twa und hinter den Hutu, die auch ein Bantu-Volk sind und viel, viel größer. Also sie haben meistens 80-85% der Bevölkerung gestellt, also viel mehr als die Tutsi. Die Deutschen, die entscheiden sich jetzt aber dazu, die vorherrschende Gruppe der Tutsi als ihre stellvertretenden Machthaber noch weiter zu stärken, obwohl die ja bereits die Elite waren eigentlich. Und das tun sie aus einem ganz bestimmten Grund. Kannst du dir vorstellen, Viktor, was das so um 1900 sein könnte, was dahinter steckt, womit die Deutschen sozusagen argumentieren, warum die Tutsi die Macht hier haben sollten?
Also ich bin gerade überlegen.
Es geht ein bisschen um die Geistesgeschichte und auch die Pseudowissenschaft dieser Zeit.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch das Bild haben, dass die Tutsi tatsächlich eine überlegene Rasse möglicherweise sind.
Genau.
Ihnen natürlich immer noch untergeordnet, aber überlegen. Der Hutu, dem Hutu-Volk und dementsprechend aus ihrer Sicht dann Rasse gegenüber, so wie es ja bezeichnet worden ist. Und dass es natürlich für sie auch organisatorische Vorteile hat, das bestehende System nicht nur weiterzuführen, sondern auch noch weiter zu schärfen vielleicht.
Völlig richtig. Also das ist tatsächlich die Rassenideologie, die hier den Hintergrund bildet. Die gibt es natürlich nicht erst seit den Nazis, sondern die Überzeugung, dass angeblich manche Rassen überlegen wären anderen körperlich und geistig. Das ist um 1900 in Europa eigentlich eine vorherrschende Ansicht. Das ist selbstverständlich völliger Quatsch. Aber damals ist es bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen sozusagen der Stand der Zeit.
Und das ist ja nochmal wichtig, das dazu zu sagen, dass das nicht wie heute eben verpönt war, so traurig es auch klingen mag,
sondern
das ist eben, wie gesagt, das ist auch der wissenschaftliche Stand, dazu wird geforscht.
Ja, also an den Unis hast du mit der Rassentheorie geforscht jetzt, beispielsweise über afrikanische Gruppen, die dann eben als Rassen bezeichnet wurden. Völliger Quatsch, das erklärt sich von selbst. Menschen kann man nicht in Rassen einteilen. Aber die deutsche Kolonialmacht, die tut das trotzdem. Sie erklären jetzt die Tutsi zur überlegenen Rasse, nach ihrer Ansicht. Sie seien körperlich und geistig den anderen beiden Gruppen, den Twa und vor allem den Hutu, überlegen. Und deswegen sollen die Tutsi-Anführer jetzt diese Gesellschaft weiter kontrollieren. Damit greifen die Deutschen hier in ein organisches, über lange Zeit gewachsenes Gesellschaftssystem ein, von außen, und zerstören es. Auf einige Weise, wie es leider in so vielen afrikanischen Ländern in dieser Zeit passiert ist. Sie liegen damit völlig falsch, nicht nur wegen der wahnwitzigen Rassenideologie, sondern auch deswegen, weil die Tutsi überhaupt keine eigene Ethnie sind und auch kein Volk. Und auch wenn wir den Rassebegriff nicht benutzen und dafür Ethnie benutzen, auch das ist falsch, denn das Problem ist, die Tutsi, Twa und Hutu, sind gar keine eigenen ethnischen Gruppen, sondern sie sind eigentlich soziale Kasten. Es ist nur eine soziale Unterscheidung. Sie waren sozial fluide und man konnte innerhalb dieser sozialen Gruppen auf- und absteigen, abhängig von dem, was man besessen hat und was man getan hat. Das ist also ganz einfach so. Die Tutsi-Kaste, das waren die Gruppe, die Vieh besessen haben, die Vieh behütet haben und die Königsfamilie gestellt haben. Die Hutu dagegen waren die bäuerliche Gruppe, Landwirtschaft. Wenn jetzt aber ein Hutu Vieh kaufen konnte oder besonders viel Landbesitz bekommen hat, dann konnte dieser Hutu einfach aufsteigen und wurde Tutsi.
Okay, also wir können sagen, dass bevor die Kolonialisierung stattgefunden hat, das problemlos möglich war, dieser Wechsel. Weil ich meine, wir müssen ja schon, auch wenn natürlich die Kolonialisierung an ganz vielen Stellen Schreckliches hervorgebracht hat, sagen, dass in vielen, mehreren afrikanischen Staaten ja beispielsweise auch Sklaverei relativ lange üblich war. Und dass ja auch beispielsweise eine Rolle gespielt hat im Dreieckshandel, dass auch afrikanische Staaten da mit beteiligt waren. Aber wir können sagen, dass es eigentlich ein relativ, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ein faires System war, in dem jeder auf- und absteigen konnte und das eigentlich keine wirkliche Trennung gab. Also eine gute Kaste, es würde für mich schon dieses Bild wiedergeben, dass es schon eine Art, also dass es keine Demokratie gegeben hat, sondern eben ein klares hierarchisches System.
Richtig, es war ein klares und auch ein ganz, ganz strenges hierarchisches System, also sehr viel strenger gegliedert als viele andere Gesellschaften, was später noch wichtig wird. Fair war es nicht. Die Hutu wurden ausgebeutet. Sie wurden aber bei weitem nicht in dem Maß ausgebeutet, wie dann unter der Kolonialherrschaft. Das heißt, es gibt hier keine eindeutige Antwort. Und je nachdem, was man damit erreichen will, beispielsweise was die spätere ruandische Regierung dann argumentiert, wird das anders dargestellt. Manche sagen, dieses System war völlig friedlich. Andere sagen, nein, das System war auch unterdrückerisch. Und ich denke, die Antwort liegt mindestens dazwischen. Ja, also man konnte aufsteigen, auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass die Hutu nicht trotzdem auch unterdrückt wurden. Und gerade wohl auch in der Zeit vor der Kolonialisierung sind die Tutsi als Elite immer stärker und auch unterdrückerischer geworden. Abgeschlossen waren sie aber nie. Und vor allem haben sie sich eben nicht ethnisch unterschieden. Und alle hatten dieselbe Sprache. Alle hatten dieselbe religiöse Vorstellung und Kultur.
Ja, ja, das war mir nicht bekannt.
Ein sehr, sehr wichtiger Unterschied.
Das ist ja dann wirklich einschneidend, was dann passiert.
Richtig.
Was dann eben diese Kolonialherrschaft zunächst der Deutschen dann dort verursacht.
Ganz genau. Das ist nämlich eben das, worauf ich hinaus will oder was wir eben unbedingt erwähnen müssen, die führt deswegen in den Genozid, weil jetzt ethnische Unterschiede sozusagen erfunden werden von den Deutschen. Das heißt also, man konnte vorher aufsteigen durch den Besitz von Vieh und Land, dann war man eben Teil einer anderen Gruppe. Keine ethnische oder gar rassische Aufteilung. Diese Gruppen haben über Jahrhunderte zusammengelebt, sie haben gemeinsam den Staat Ruanda aufgebaut. Sie hatten eine einheitliche Sprache namens Kinyarwanda, die auch heute die meistgesprochene Sprache in Ruanda ist. Kultur, religiöse Überzeugung, das war alles quasi dasselbe. Gegen Ende der vorkolonialen Zeit werden die Tutsi stärker und unter den Deutschen werden sie aber wahnsinnig stärker nochmal. Sie haben so eine Art Patronagesystem mit den Hutu und das verstärkt sich jetzt noch deutlich mehr. Ein bisschen wie im alten Rom. Die mächtigen Viehbesitzer haben Leute, die von ihnen abhängig sind. Ja. Dagegen formiert sich natürlich dann auch eine gewisse Abneigung der Gruppe, die unterdrückt wird. Jetzt kommen aber die Deutschen, interpretieren das Ganze so, dass die Tutsi nicht aufgrund ihrer sozialen Stellung über viele Jahrhunderte in die Situation gekommen sind, sondern dass sie angeblich rassische Merkmale haben, dass sie einfach intelligenter wären, weil sie eine Rasse seien, was völliger Quatsch ist. Punkt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Durch die weitere Stärkung der Tutsi als diese indirekten Herrscher werden alle sozialen Regeln, die es gab, alle Normen jetzt nochmal völlig durcheinander gebracht. Die Hutu und die Twa werden völlig ausgebeutet, viel stärker als vorher. Das Ganze auf der Grundlage von scheinbarer rassischer Hierarchie. Das heißt, das, was jetzt passiert, ist so traurig wie vorhersehbar. Die Kolonialmacht, also jetzt erst noch die Deutschen, benutzen diese rassische Einteilung, um die Herrschaft abzusichern. Das heißt, sie wollen ganz gezielt die eine Bevölkerung gegen die andere ausspielen, um es für sich selber einfacher zu machen, zu herrschen. Und sie vermitteln diese Sichtweise, diese rassistische Einteilung auch in der Schulbildung beispielsweise. Mhm. Es wird also den Leuten in Ruanda beigebracht. Damit und erst damit entstehen jetzt nach und nach in Ruanda und in der Umgebung ethnische Identitäten. Dass sie jetzt also als Tutsi geboren sind, dann bleiben sie auch Tutsi. Und wer Hutu als Vater und Mutter hat, der ist jetzt auf einmal Hutu. Das war vorher nicht so der Fall. Das heißt, es verändert ihr Selbstverständnis auf Basis dieses perfiden rassistischen Systems, auf Basis von Ausbeutung, Unterdrückung und es sät Hass. Ab jetzt für die nächsten 100 Jahre, kann man sagen. Es gibt also jetzt einen tiefen Graben zwischen diesen neuen ethnischen Gruppen, die eigentlich noch nicht ethnisch sind, aber es jetzt sozusagen nach und nach werden. Und das ist der Hintergrund, der ganz entscheidend in den Genozid führen wird, wo die Menschen sagen werden, du bist Tutsi, du bist anders und deswegen werden wir dich töten, ganz konkret. Es ist aber bei weitem noch nicht der einzige Hintergrund, den wir kennen müssen. Denn wie wir alle wissen, verliert das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg. Und bei den Friedensverhandlungen verliert es dann auch all seine Kolonien. Und Ruanda als Teil von Ostafrika gehört jetzt wem, Victor?
Frankreich.
Belgien.
Belgien erst, danke.
Also ein guter Tipp, also du warst ganz nah dran, denn die französische Sprache, das ist völlig richtig. Mhm. Es gibt dann auch ein ruandisch-französisch, aber Frankreich wird nie die Kolonialherrschaft über Ruanda haben, sondern es ist erst Deutschland und dann Belgien tatsächlich. Es heißt jetzt auch Ruanda-Urundi oder Ruanda-Burundi, diese beiden Staaten sind für einige Jahrzehnte jetzt auch zusammengelegt. Und das ist dasselbe Belgien, wie du schon erwähnt hast, das im Kongo auf unmenschlichste Weise kolonialisiert hatte und diesen Staat ausgepresst hatte. Auch das bezeichnen viele als Genozid. Zu dem Begriff kommen wir auch nochmal. Aber in Ruanda hat Belgien jetzt grob gesagt einfach die deutsche Politik weitergeführt. Die Unterdrückung der Hutu-Bevölkerung wurde weiter verstärkt. Sie mussten jetzt auch Zwangsarbeit verrichten. Die kolonialen Behörden haben außerdem diese Rasseeinteilung der Deutschen weiter propagiert, weiter stringent eingeteilt. 1933 gab es in Ruanda auch einen Zensus, eine Volkszählung. Und hier haben jetzt die belgischen Behörden erstmals einfach willkürlich festgelegt, wer welcher Gruppe angehört. Das heißt konkret, jeder mit mehr als 10 Rindern im Besitz war jetzt einfach Tutsi. Und zwar für immer. Denn es wurde jetzt eine Maßnahme getroffen, die schreckliche Konsequenzen haben wird. Alle Menschen bekommen einen Ausweis, eine persönliche Identitätskarte und auf diesem steht jetzt die Rasse oder die ethnische Gruppe. Diese Karten sollen 61 Jahre später dann über Leben und Tod entscheiden, denn sie werden bis zum Genozid weiter fortgeführt. Hier steht jetzt also immer, ob du Hutu, Tutsi oder Twa bist. Wir springen weiter ins Jahr 1946. Der Zweite Weltkrieg ist vorüber und Ruanda wird jetzt Treuhandgebiet der Vereinten Nationen, UN. Die UN war ein Jahr vorher gegründet worden. Die Mandatsmacht für Ruanda hat aber weiterhin Belgien, auch wenn es jetzt so international verwaltet werden soll. Die UN sollte generell die Entwicklung dieser Treuhandgebiete fördern, das Ganze auch langsam demokratisieren und sie langsam auch in die Unabhängigkeit sozusagen führen und dann entlassen. Also auch viele weitere Länder, nicht nur Ruanda. Das heißt, die Lage in den Gebieten, die wird jetzt sondiert. Und dabei wird offiziell festgestellt, wie sehr die Hutu in Ruanda immer noch diskriminiert werden oder sogar mehr als je zuvor. Und damit werden international die Rufe lauter nach einem Mitspracherecht für die Hutu, das sie nie hatten, auch nicht unter der Kolonialmacht. Unterstützt werden sie dabei auch ganz entscheidend von der katholischen Kirche und von belgischen Priestern. 1957 werden dann diese Hutu-Eliten erstmals ein Manifest veröffentlichen. Das heißt, die Gruppe wird immer stärker, deswegen sage ich jetzt auch Eliten. Und darin fordern sie das Ende der kolonialen Kontrolle, das Ende der Königsherrschaft der Tutsi, die es immer noch gibt, und gleiche politische Rechte für Hutu. Außerdem erklären sie aber auch ihre Anerkennung der rechtlichen Unterscheidung zwischen den Rassen. So nennen sie es und später dann eben Ethnien. Rassen, die es, wie gesagt, eigentlich nicht gibt. Und sie erklären, dass die Tutsi als die eine Rasse illegal ihr Land besetzt hätten. Sie fordern also einerseits ein Ende der Kolonialherrschaft, der ungleichen Rollen. Gleichzeitig wollen sie aber diese aufgesetzte künstliche Einteilung der Ethnien beibehalten.
Also die UN jetzt?
Nee, das sind die Hutu-Eliten in diesem Manifest.
Ja.
Also auf der einen Seite würde man sagen, es ist absolut unterstützenswert, und dass sie Gleichberechtigung fordern. Auf der anderen Seite unterstützen sie aber eben auch diese rassistische Einteilung. Und genau das, was sie fordern, so wird es im Prinzip jetzt auch kommen. Das heißt, ab Ende der 50er orientieren sich Menschen in Ruanda mehr und mehr an diesen wahrgenommenen ethnischen Grenzen und sie bilden jetzt auch politische Parteien für ihre Ethnie. Es bricht Gewalt dadurch auch aus gegen die Tutsi.
Können wir zu diesem Moment noch von Rassen sprechen, also auch in der Selbstwahrnehmung? Es ist ja in einem Kontext, in einem rassenideologischen Kontext um 1900 entstanden, diese Auftrennung. Ist es jetzt auch so eine Art auch nationales Zugehörigkeitsgefühl? Oder sprechen auch die Menschen dort, also nehmen sie sich auch dann als Rasse wahr oder wie wird es in der Literatur gehandhabt? Also
spricht man
dann noch von, das wundert mich so ein bisschen, dass man so spät dann auch noch von Rasse spricht.
Doch, der Rassebegriff, der ist noch eine Weile, wir sind jetzt erst in 50er Jahren, der ist selbst auch in Deutschland noch eine Weile gebräuchlich. Und ich würde sagen, beispielsweise in der englischsprachigen Welt noch weiter. Und wird dann nach und nach zwar durch den Besitz Ethnie ersetzt, das sind natürlich schon auch andere Konzepte, aber die Hutu und die Tutsi, die denken hier sehr stark entlang dieser rassischen oder ethnischen Linien und denken schon auch noch an den Begriff Rasse, den sie gelernt haben. Und Belgien ist immer noch die Kolonialmacht und hat sich davon auch nicht verabschiedet. Ja, das merkt man in ganz vielen Dokumenten, wo eben darüber gesprochen wird. Also dieser Begriff ist leider immer noch präsent und ist es im Prinzip auch bis nach dem Genozid, das kann man sagen. Also hier geht es nie darum, eigentlich für beide Seiten jetzt für Ruanda etwas zu tun, sondern eben entweder für sie als Hutu oder für sie als Tutsi. In den allermeisten Fällen. Die Behörden, die unterstützen jetzt allerdings die Hutu eigentlich erstmals, kann man sagen. Und auch die internationale Gemeinschaft, also auch die belgischen Kolonialbehörden. Sie setzen jetzt neue Hutu-Anführer statt Tutsi ein. Dadurch verstärken sich die Unruhen allerdings weiter und bis zu 100.000 Menschen müssen in die Nachbarländer fliehen. Vor allem Tutsi, die jetzt eben erstmals nicht mehr an der Macht sind im Prinzip. Auch der König der Tutsi, der sogenannte Mwami, der flieht nach Uganda und die Monarchie ist jetzt abgeschafft im Jahr 1961. Es ist der Beginn der sogenannten sozialen Revolution durch die Hutu, so nennen sie das selbst. Es ist auch eindeutig der Beginn einer fatalen Gewaltspirale, auch wenn es vorher Gewalt gab, keine Frage. Jetzt, ab 1962, wird Ruanda unabhängig, wird auch wieder von Burundi getrennt übrigens. Die Kolonialherrschaft endet und in den neuen Wahlen bekommt die Hutu-Partei eine klare Mehrheit. Dagegen greifen wiederum die vertriebenen Tutsi aus dem Exil Ruanda an, ein Jahr später, 1963, und sie versuchen, die Vorherrschaft wieder zu erlangen, die sie gerade verloren hatten. Der Angriff scheitert und das Resultat ist noch mehr Gewalt. Die Hutu rächen sich jetzt wieder an den Tutsi. Das meine ich, wenn ich von Spirale spreche. Mhm. So wird es jetzt immer weitergehen. Also die Konsequenzen sind auch hier schon erschütternd. Massenhafte Gewalttaten werden jetzt von der Hutu-Mehrheitsbevölkerung verübt, an den Tutsi vor allem, teilweise auch an den kleineren Twa. Gewalt, die können wir jetzt langsam eben auch als ethnische Gewalt bezeichnen, weil die Leute sie als ethnisch interpretieren. Die Täter orientieren sich an dieser ethnischen Zuschreibung, nach der die Tutsi anders seien und sterben sollen dafür. Das breitet sich aus. In 3 Jahren werden durch diese soziale Revolution der Hutu mindestens 10.000 Menschen getötet, Tutsi und politische Gegner, 100.000 weitere werden vertrieben. Die Tutsi auf der anderen Seite, die agieren nicht weniger brutal. Im Nachbarstaat sind sie nämlich an der Macht, also in Burundi, und dort scheitert wiederum der Putschversuch der Hutu. Und es passiert genau das Gleiche. Die Tutsi antworten hier mit unfassbarer Gewalt und bis zu 200.000 Hutu werden ermordet als Rache für diesen Putschversuch. Hm. Durch das Massaker fliehen wiederum die Hutu von Burundi nach Ruanda und auch dort geht es weiter. Also auch die sind dann wiederum gewaltbereit, traumatisiert und nehmen wiederum Rache an den Tutsi, die noch in Ruanda sind. Diese Gewalt ist zwar noch nicht so schrecklich wie die, die 1994 ausbricht, aber sie ist auch jetzt schon wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Und ich denke, spätestens hier wird klar, dass dieser Genozid von 1994 hier schon klare Vorläufe hat. Ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr brutal, sehr viele Massaker. Also er hat eine sehr, sehr lange blutige Vorgeschichte.
Ja. Und ja, es scheint wirklich vieles darauf hinauszulaufen, auch wenn man natürlich immer dann schaut, beispielsweise auch als Historikerin oder als Historiker, was gäbe es denn noch für Alternativen, was für Möglichkeiten gibt es. Aber hier scheint es schon eine sehr schwierige Situation zu sein, weil einerseits sich dann auch die, die Menschen, die Hutu und Tutsi, obwohl sie natürlich diese ethnische Zugehörigkeit erst aufgestempelt bekommen haben, sich auch mit ihr identifizieren.
Richtig,
das ist ja das große Problem.
Und
eigentlich sich nicht vereinen und merken, dass das eigentlich ihnen aufgesetzt worden ist von jemandem Dritten.
Ja.
Und andererseits natürlich dann auch wieder wahrscheinlich sind es dann die Hutu, die sich dann zurückbesinnen und sagen, wir werden schon seit Jahrhunderten unterdrückt.
Mhm.
Also wieder eine ganz lange Linie ziehen und eben nicht diesen Moment erkennen, wo eigentlich auch die Kolonialherren das Ganze verschärfen, Deutschen, Belgier.
Ja.
Ja, eigentlich der Westen insgesamt, also ab einem gewissen Zeitpunkt kann man das dann sicher auch sagen.
Mhm. Und das wird erst im Nachhinein eigentlich erst heute sozusagen erkannt. In den meisten Fällen, natürlich gibt es einige, die das sagen, aber es ist nicht die Mehrheitsmeinung, sondern man argumentiert eigentlich auf beiden Seiten einseitig für die eigene Gruppe oder eben das, was man als eine Gruppe wahrnimmt. Und es geht aber auch noch weiter, denn die Hutu sind jetzt an der Macht und die wollen dort auch bleiben. Also sie sind ja auch nicht bereit, das wäre ja möglich gewesen, hier Kompromisse zu treffen, sondern beide Seiten wollen ständig putschen und die alleinige Herrschaft. Es gibt nicht die Möglichkeit anscheinend, hier zum Kompromiss zu kommen, der das vielleicht entschärfen könnte. Im Gegenteil, im Jahr 1973 putscht jetzt der General Juvenal Habyarimana. Er ist Hutu und er putscht gegen eine andere Hutu-Regierung, macht sich jetzt selber zum Präsidenten. Und es gibt jetzt sogar kurz Hoffnung, Victor, dass sich diese neue Regierung um Versöhnung bemühen kann unter Habyarimana. Es wird erstmal kurz keine Politik gegen die Tutsi gemacht. Und das ist fast einer der einzigen Lichtblicke, den ich eigentlich gelesen habe in den ganzen Jahrzehnten. Und der hält nicht an. Habyarimanas Herrschaft wird auch sehr totalitär. Schon bald werden, wie unter seinem Vorgänger auch schon, die Tutsi weiter diskriminiert und aus allen wichtigen Positionen nach und nach verdrängt. Es gelangt jetzt, das ist ganz wichtig, eine noch radikalere Hutu-Elite an die Macht als vorher. Mhm. Und jetzt, also ab den 70er Jahren, sind darunter auch schon diejenigen, die die Strippenzieher des Genozides werden. Sie bereiten ab hier also auch nach und nach immer aktiver dem Genozid den Boden. Ja, und wer jetzt hier denkt, dass die Situation sich nicht weiter verschärfen kann, irrt sich. Unter Habyarimanas totalitärem Regime kommt es zu den letzten entscheidenden Entwicklungen hin zum Genozid. Es gibt nochmal gravierende politische und auch wirtschaftliche Veränderungen in den 80er Jahren. Ruanda mit seiner Hutu-Regierung wird zum Beispiel ein enger Verbündeter Frankreichs, besonders Mitterrands. Aber andere Staaten üben auch internationalen Druck auf Ruanda aus, sich zu demokratisieren. Was auch ein genereller Trend ist jetzt. International haben wir langsam das Ende des Kalten Krieges. Es gibt so eine sogenannte Demokratisierungswelle, die auch auf Ruanda Einfluss ausübt. Von außen. Innenpolitisch steht der Präsident auch unter großem Druck, weil diese Teile seiner Hutu-Partei immer radikaler werden. Radikaler auch als er selbst, der jetzt auch durchaus schon radikal ist. Gleichzeitig geht es dann auch noch wirtschaftlich bergab. Besonders wichtig ist der Kaffee- und Teehandel. Hier fallen die Preise. Das heißt, das sieht nochmal für Ruanda deutlich schlechter aus als bisher. Und zu all diesen Faktoren kommt der weiter ungelöste Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Die Tutsi waren ja in großer Zahl geflohen in die Nachbarländer. Und sie organisieren sich dort jetzt militärisch. Besonders in Uganda, weil da haben sie auch im Bürgerkrieg mitgekämpft, haben auch dann dem nächsten Machthaber zum Aufstieg verholfen und werden dort immer kampferprobter. Das Problem ist, obwohl sie für Uganda gekämpft haben, dürfen sie dort nicht bleiben. Sie bekommen keine Staatsbürgerschaft. Mhm. Zurück nach Hause, nach Ruanda dürfen sie aber auch nicht, denn dort ist die Hutu-Regierung an der Macht. Die lassen sie nicht zurück ins Land. Somit haben wir Zehntausende Tutsi, die jetzt erstens sehr, sehr kampferprobt sind durch den Krieg, die sehr gut organisiert sind, zum Teil auch von den USA wiederum unterstützt werden. Frankreich wiederum unterstützt die Hutu. Mhm. Und sie sind immer noch ohne feste Heimat und wollen natürlich jetzt Ruanda auch wieder zurückerobern. Das ist der Hauptgrund dafür, wenn wir jetzt ins Jahr 1990 springen, dass diese Tutsi-Armee im Exil in Ruanda einmarschieren wird. Sie wollen die Herrschaft zurück. Und ja, damit beginnt der ruandische Bürgerkrieg. 4 Jahre vor dem Genozid, 1990. Unter der Führung eines gewissen Major Paul Kagame, der ersetzt jetzt 1990 seinen Vorgänger, formiert sich die ruandische Patriotische Front und wird zu einer Art Exil-Tutsi-Armee, die RPF. Das ist ein ganz wichtiger Name, den werden wir noch oft hören. Und weißt du, Victor, woher wir Paul Kagame heute kennen oder Paul Kagame?
Nein.
Das ist der heutige Präsident Ruandas.
Ach, wirklich?
Ja.
Daran merkt man, dass ich mich in Ruanda nicht so gut auskenne.
Damit bist du sicherlich nicht alleine.
Aber jetzt weiß ich's. Paul und?
Paul Kagame.
Kagame.
Ja. Und auch ich kannte zwar seinen Namen, aber ich hätte niemals damit gerechnet, ihn hier zu lesen. Also ich war auch überrascht, dass er hier auftaucht. Er wird einer der wichtigsten Personen der nächsten 30 Jahre bis heute für Ruanda, wie wir sehen werden. Diese ruandische patriotische Front unter Paul Kagame, die RPF, die greift jetzt also ihr eigenes Land an. Ja, und wie reagiert die westliche Welt auf diesen Krieg, Victor? Was würdest du schätzen? Denn die hat ja, wie gesagt, auch schon ihre Interessen in Ruanda.
Ich bin mir nicht sicher, sozusagen, wie zu dieser Zeit dort damit hantiert worden ist. Also es gibt ja unterschiedliche Länder, die auch die unterschiedlichen Seiten unterstützen. Natürlich stehen die meisten für den Frieden ein, wenn das möglich ist.
Oder für Stabilität.
Für Stabilität,
ja, ganz richtig. Genau, das wollen sie.
Aber wenn jetzt natürlich ein offener Krieg ausbricht, weiß ich nicht, ob sie sich daran direkt beteiligen. Ich würde das erstmal ausschließen.
Ja, also im Prinzip unterstützen sie die Seite Habyarimanas und der Hutu-Regierung, weil sie sich davon versprechen, besonders Frankreich, der stärkste westliche Verbündete, die setzen darauf unter Mitterrand, dass diese Hutu-Regierung die Stabilität der Region aufrechterhält, während sie das der RPF nicht zutrauen, sage ich mal, oder der Tutsi-Minderheit. Das bewegt Frankreich dann auch dazu, als einzige europäische Macht eigentlich oder westliche Macht tatsächlich eigene Truppen nach Ruanda zu schicken. Das heißt, jetzt kämpfen dort ganz reguläre französische Truppen und Hutu-Soldaten gegen die Tutsi-Armee, gegen die RPF unter Paul Kagame. Und mit den französischen Truppen zusammen wird die RPF auch erstmal gestoppt, allerdings nicht besiegt. Und es wird schnell klar, dass das Hutu-Regime diesen Krieg nicht gewinnen kann. Trotz den Franzosen, denn die Ausbildung der Tutsi-Armee ist sehr, sehr gut, der RPF. Sie haben sehr lange gekämpft, sie haben eben auch Unterstützung und Ausbildung erhalten, wie auch die Hutu, aber sie sind nicht so gut organisiert, nicht so schlagkräftig. Es gibt im Prinzip Stillstand und es wird natürlich die ganze Zeit weitergekämpft, aber im Hintergrund wird jetzt verhandelt. Und das Ergebnis wird sein, im August 1993 tatsächlich wird eine Friedensvereinbarung abgeschlossen. Dieses Ergebnis hat auch Hoffnung gemacht und in der Vereinbarung, unterstützt durch die internationale Gemeinschaft natürlich, sollte jetzt die Macht im neuen Regime, das gegründet wird, aufgeteilt werden. Alle Parteien sollten repräsentiert sein und eben auch alle Ethnien. Und die UN, die sollte das Ganze überwachen, sollte sicherstellen, dass es friedlich abläuft und dass sich dieses Land politisch, sozial und auch militärisch reformieren kann. Dafür wird jetzt eine Mission ins Leben gerufen, nämlich die UN-Friedensmission UNAMIR. United Nations Assistance Mission for Rwanda. So gut das klingt, sollte das allerdings nicht von Dauer sein. Und diese UN-Mission wird eine sehr traurige Rolle spielen. Das kann ich schon mal sagen. Denn mit der Aussicht, diese Macht zu teilen, die Macht zwischen Hutu, Tutsi und auch den Twa, der dritten Gruppe, damit sind die radikalen Kräfte, von denen ich gesprochen habe, in der Hutu-Bevölkerung, in der Elite, nicht einverstanden. Die Kräfte, die sich auch um den Präsidenten Habyarimana und um seine Frau formieren. Sie wollen ihre gewonnene Macht, auf der sie jetzt sitzen, nicht wieder teilen. Sie wollen keine Tutsi an die politischen Schaltstellen lassen. Sie wollen die Macht auf keinen Fall teilen. Mhm. Auch nicht, wenn es irgendwie gerecht wäre. Das sehen sie nicht ein. Und ihre Antwort auf diesen bevorstehenden Frieden lautet Mord. Das ist ihr Plan, der sich jetzt formiert. Schon 1992 und 93, während die Kämpfe weitergehen, während der Friedensverhandlungen, kommen erste Gerüchte auf, dass diese radikalen Hutu-Politiker Todesschwadronen organisieren. Gerüchte, die sich bewahrheiten werden. Gleichzeitig drehen sich jetzt die die Zahnräder dieser Radikalisierung immer schneller. Die laufenden Friedensverhandlungen nutzen diese radikalen Hutu, um Stimmung zu machen gegen die neuen Machtverhältnisse. Es wird aktiv Hasspropaganda gegen Tutsi betrieben, die immer extremer wird. Es wird Angst verbreitet, dass am Ende des Friedens nur wieder ein neues Tutsi-Regime kommt, das das quasi ausnutzen wird. Und der Präsident Habyarimana, er ist kein ganz so radikaler Antreiber, aber er ist machtlos gegen diese Radikalisierung. Er ist natürlich auch Anti-Tutsi, er tut nichts dagegen und er verliert aber auch ganz schnell an Einfluss. Also er wird immer unwichtiger. Und die Tatsache, dass er bereit ist zu verhandeln, die macht ihn auch zum Gegner der radikalen Hutu. Denn die wollen ja auf keinen Fall verhandeln mit den Tutsi. Was wir jetzt haben, ist also eine Situation, die rapide eskaliert. Radikalisierung im Inneren, ein andauernder Krieg, während um Frieden verhandelt wird. Und schon jetzt brechen kleinere Massaker aus, vor allem an der Tutsi-Bevölkerung. Und es ist somit nicht überraschend, dass trotz der Friedensverhandlungen aufgerüstet wird auf beiden Seiten. Im Prinzip sind diese Friedensverhandlungen fast eine Farce. Also vielen Gruppen ist klar, dass es, selbst wenn es zum Friedensschluss kommt, danach trotzdem wieder Krieg geben wird. Das heißt, sie bereiten sich vor. Der Frieden wird dann mehr oder weniger bedeutungslos sein. Der ist nur auf Zeit. Die Hardliner unter den Hutu, die bereiten allerdings eben nicht nur einen weiteren Krieg vor oder eine Aufnahme der Kämpfe, sondern sie organisieren weiter rassistische Propaganda gegen die Tutsi. Sie beginnen jetzt damit, Milizen auszubilden. Und sie entwickeln ganz konkrete Pläne für den Genozid an den Tutsi. Resümieren wir jetzt nochmal, wo wir gerade sind. Wir haben also gehört, wie die Lage in Ruanda nach und nach eskaliert ist. Wie anfänglich soziale Unterschiede, Clans, Gruppen mit derselben Kultur, derselben Sprache und wohl auch demselben Aussehen nebeneinander gelebt haben, wie das alles zur Seite geschoben wird für eine rassistisch aufgeladene Einteilung in Wir und Sie, Hutu und Tutsi, Gut und Böse. Anfang der 90er brennt bereits die Lunte an diesem Pulverfass. Es gibt den Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi und im Hintergrund bereiten die radikalen Hutu in der Regierung auch den Genozid bereits gezielt vor. Sie verbreiten ihre Hasspropaganda und sie bilden die Milizen aus, die den Genozid anführen sollen. Der Name dieser Milizen wird sein Inter-Ahamwe. Die treibende Kraft ist eine kleine Gruppe der Hutu-Elite rund um die Frau des Präsidenten namens Agathe Kanziga. Dazu gehören jetzt dieser Gruppe einflussreiche Politiker, Militärs, Intellektuelle und Geschäftsleute. Sie stehen für die sogenannte Hutu-Power-Bewegung. Sie radikalisieren ihre Hutu-Partei immer weiter. Ihr Ziel ist Ruanda nur für die Hutu. Und sie erklären die Tutsi zu feindlichen Angreifern von außen, Agenten, zu Leuten, die die alte Monarchie wieder einführen wollen, um die Hutu auszubeuten, so wie in kolonialen Zeiten. Und die Invasion der RPF, also der Tutsi-Exilarmee, die kommt ihnen gerade recht. Die passt perfekt in diese Erzählung. Diese radikalen Hutu bauen jetzt gezielt ihre eigene Propagandamaschine auf, um den Hass weiter zu schüren. Sie verbreiten Angst und sie entmenschlichen auch die Tutsi mit Kalkül. Sie bezeichnen die Tutsi als Inyenzi, als Kakerlaken und als Ungeziefer. Und sie erlassen die berüchtigten 10 Hutu-Gebote. Darin steht, dass alle guten Hutu von jeder Beziehung zu Tutsi absehen müssen, dass sie schon gar keine Frauen kennenlernen sollen. Und noch einige weitere Gebote in diese Richtung. Und Victor, diese Wortwahl, die Propaganda, die Entmenschlichung kommt uns natürlich nur allzu vertraut vor.
Ja, ja. Also natürlich aus der deutschen Geschichte während dem Holocaust. Aber wir hatten es auch bei den Roten Khmeren schon, dass es dort auch so ist, dass man wirklich ja dann nicht mehr nur von Barbaren spricht, sondern dass es eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Und ja, man das auch ganz bewusst und zielorientiert macht und eben plant, welche Begriffe benutzt werden und wie strategisch oder systematisch das dann auch durchgesetzt wird.
Richtig, also diese Propaganda ist sehr gut organisiert und vorbereitet. Es gibt eine eigene Zeitung bald dafür, Kangura heißt die, einen eigenen Radiosender, wo rassistische Propaganda verbreitet wird und wo später auch zum Genozid aufgerufen werden wird. Es werden jetzt Listen angefertigt, auf denen die Namen von Tutsi stehen, die ermordet werden sollen. Musik wird aber auch gezielt eingesetzt und es wird auch die Jugendorganisation der Regierungspartei gegründet, die ich gerade erwähnt habe, die berüchtigten Inter-Ahamwe. Es ist erst noch nicht ganz klar, was sie tun, aber sie werden eben bald gezielt zu Milizen, die dann auch morden sollen, ausgebildet. Der Name dieser Inter-Ahamwe bedeutet zusammenarbeiten, zusammen kämpfen und sie werden bald die sein, die alle zusammen Jagd auf die Tutsi machen und diese blutige Arbeit verrichten, wie sie es selber nennen werden. Also Arbeit bedeutet einfach das Morden. Diese Inter-Ahamwe werden die treibende Kraft sein im Völkermord, zu dem wir jetzt kommen. Die Massaker beginnen in einem entscheidenden Moment in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994. Beim Landeanflug auf die Hauptstadt Kigali werden 2 Boden-Luft-Raketen abgefeuert auf das Flugzeug von Präsident Habyarimana. Die 2. Rakete trifft das Flugzeug. Wer sie abgefeuert hat, ist bis heute unklar. Es spielt auch eigentlich keine Rolle für das, was danach passiert. An Bord des Flugzeugs sind einmal Präsident Habyarimana, aber auch weitere wichtige Politiker und auch der Präsident von Burundi, dem Nachbarstaat. Es herrscht nach diesem Absturz zunächst heillose Verwirrung, bis dann klar wird innerhalb einiger Stunden, dass alle an Bord tot sind. Der Präsident wurde also gemeuchelt, er wurde ermordet durch ein Attentat. Und dann noch in derselben Nacht, wenige Stunden nach diesem Attentat, beginnt überall im Land das Töten. Denn dieses Töten, dieses Morden war von langer Hand geplant. Und das Attentat auf diesen Präsidenten war der Moment, auf den die Hutu-Elite gewartet hat, um zuzuschlagen. Ob sie deshalb das Attentat selbst verübt hat oder ob sie deswegen verfrüht losgeschlagen haben, als sie erkannt haben, dass der Moment perfekt ist, wissen wir nicht. Und es spielt deswegen auch nicht wirklich eine Rolle, weil die Pläne für den Genozid eben schon vorbereitet waren und weil sie unmittelbar in die Tat umgesetzt werden konnten. Von der Organisation und von der Schnelligkeit, mit der die radikalen Hutu jetzt zuschlagen, sind alle anderen völlig überrascht. Warnungen hat es schon gegeben, übrigens schon einige Zeit vorher, auch an die UN, aber ernst genommen wurden diese Warnungen eben nicht. Der Befehlshaber der UN-Mission Ruanda, Roméo Dallaire, hatte auch ein Telegramm eigens an die UN geschickt mit dem dringenden Verdacht, dass ein Genozid vorbereitet wurde. Er hatte Zeugenaussagen, er hat Quellen zitiert, aber die UN tut nichts, obwohl diese Schreiben auf dem Tisch von Kofi Annan landet. Die moderaten Mitglieder der Regierung in Ruanda versuchen jetzt in den ersten Stunden nach dem Attentat noch das Schlimmste zu verhindern. Die neue Präsidentin ist per Gesetz nach dem Tod des Präsidenten seine Stellvertreterin, Agathe Uwilingiyimana. Sie ist eine moderate Hutu und sie bleibt deswegen auch nur wenige Stunden Präsidentin, dann ist sie tot. Selbst die 10 belgischen UN-Blauhelmsoldaten, die Soldaten der Friedensmission, die dort vor Ort ist, die sofort nach ihrem Attentat zu ihrem Schutz gesendet werden, selbst sie können ihre Ermordung nicht verhindern als internationale Streitkräfte. Als die Mörder der radikalen Hutu vor ihrem Haus ankommen, ergeben sich die belgischen UN-Soldaten. Ein ganz fataler Fehler oder Moment, je nachdem, wie man das später beurteilen will. Agathe Uwilingiyimana wird brutal ermordet. Die 10 Blauhelmsoldaten werden gefangen genommen und kurze Zeit später ebenfalls umgebracht. Damit ist jetzt der Weg frei und die radikale Hutu-Power-Gruppe übernimmt jetzt die Kontrolle. Ihr Anführer ist ein gewisser Jean Kambanda. Sie geben jetzt die Schuld an dem Attentat am Präsidenten, natürlich den Tutsi. Die Tutsi haben sich angeblich verschworen, wollen die Macht übernehmen. Das ist eigentlich der Vorwand, um den Genozid im ganzen Land auszurufen. Sie beginnen jetzt sofort damit, die Vertreter in allen Regionen des Landes anzuweisen, in ihrer Gemeinde alle Tutsi zu ermorden, die sie finden können. Beinahe unmittelbar danach kommen auch die ersten Nachrichten nach außen, in die restliche Welt. Und die entscheidende Frage dabei ist, wie reagiert die Welt, vor allem der Westen, die ja auch diese UN-UNAMIR-Mission in Ruanda unterstützen. Und das ist eben leider der traurige und entscheidende Moment, in dem sich die Welt entscheidet, wegzuschauen. Es ist eigentlich ein entscheidender Moment des ausgehenden 20. Jahrhunderts, den diese Weltgemeinschaft trägt und wo sie versagt.
Aber was heißt genau wegschauen? Ich kann mir vorstellen, dass darüber diskutiert wird. Und die Frage ist ja, was gibt es für Möglichkeiten? Und darüber werden wir vielleicht auch noch am Ende sprechen. Ich glaube, das ist auch spannend. Also was hätte die UN eigentlich tun können, tun müssen?
Ja.
Und hätte das Erfolg versprochen? Oder ja, also ich glaube, das sind auch noch ganz spannende Dinge. Aber ja, ich bin gespannt, du gehst
ja
jetzt direkt auf die
eine Sache. Ich denke, ich kann die Frage beantworten oder wir können darüber reden. Warum ist es so entscheidend? Warum versagen sie so entscheidend? Nach der Ermordung der 10 belgischen UN-Soldaten der Blauhelme entscheidet sich Belgien, seine Soldaten aus Ruanda abzuziehen, komplett. Das ist der Großteil dieser UN-Soldaten vor Ort. Der Kommandeur der UN-Mission in Ruanda, Roméo Dallaire, fordert eigentlich Soldaten an. Er fordert 2000 weitere Blauhelme an. Dann hätte er insgesamt 5000 Soldaten und er ist der Meinung, dass er damit das Morden sofort beenden kann. Mit dieser, sagen wir mal, Elitetruppe, die bestens ausgebildet sind, die in der Hauptstadt sind und die sofort einschreiten können. Das ist jedenfalls seine Meinung. Aber die UN weigert sich, ihm diese Soldaten zu schicken und stattdessen reduziert sie die Truppen. Statt mehr als 2500 Soldaten sind jetzt nur noch 270 im Land. Und Dallaire und seine 270 Soldaten trauen sich nicht mehr einzugreifen mit dieser verringerten Stärke. Stattdessen werden sie per Anordnung, weil die UN sich und auch der Sicherheitsrat sich aktiv entscheiden, nichts zu tun, werden sie jetzt gezwungenermaßen zu passiven Beobachtern des Genozids, direkt vor ihren Augen.
Und die Begründung der UN oder der Entscheidungsträger ist das schon auch zu sagen,
dass wir hier um die Sicherheit unserer Soldaten fürchten. Und
ein Grund. Ein anderer Grund. Ein Jahr vorher sind einige US-amerikanische Soldaten getötet worden in Mogadischu beim Angriff auf sie. Das heißt, die USA, die natürlich aus dieser Zeit die stärkste Macht sind, gerade die entscheiden sich nicht einzugreifen, weil sie hier ihre eigenen Leute nicht in Gefahr bringen wollen, weil sie sich nicht einmischen wollen. Und es gibt weitere Gründe eben, dass die Leute Angst haben, dass auch wenn sie mehr UN-Soldaten schicken, die anderen Staatsgehörigen im Land in Gefahr sein könnten und auch die anderen UN-Beamten.
Ja, weil das, ich finde,
es ist keine einfache Entscheidung.
Spannend, genau, weil sie wissen ja nicht, was danach passiert,
passieren
wird. Wir wissen das heute und deshalb können wir das auch aufs Äußerste verurteilen. Aber es gibt, wie du gesagt hast, und das ist ja so wichtig, viele Anzeichen, die dafür gesprochen haben, dass das so ausarten würde. Dann denke ich, kann man schon an der Stelle sagen, dass es auf jeden Fall, wie man jetzt gesehen hat, eben eine falsche Entscheidung war. Aber welche Gründe dann eben auch dafür sprechen können, dass es vielleicht Sinn macht, die eigenen Soldaten zu schützen, weil man sagt ja, man möchte zumindest nicht selbst dort reingeraten.
Auf jeden Fall.
Ist sicherlich ein Gedanke, der auch zu dem Zeitpunkt vielleicht zu einem gewissen Teil Sinn gemacht hat. Ja.
Also diese Frage der Intervention ist eine ganz wichtige zu dieser Zeit. Wie gesagt, auch in anderen Ländern. Es gibt eben auch andere Missionen, die so krachend scheitern, die auch quasi traumatisieren dann auch die internationale Gemeinschaft, weshalb sie vorsichtiger werden. Andererseits schicken jetzt die Länder auch ihre Spezialeinheiten nach Ruanda, Frankreich und andere Länder. Sie evakuieren ihre Staatsangehörigen. Den Tutsi helfen sie nicht. Französische Soldaten werden später auch von öffentlichen Orten, von Schulen weggehen, nachdem die Tutsi bei ihnen Schutz suchen. Natürlich auch, weil sie sich nicht trauen. Also das ist eine ganz schwierige Frage. Aber der Vorwurf und auch die Kritik der westlichen Welt an sich selber ist schon und ist auch durchaus zu Recht, dass sie hier versagen. Nicht nur in diesem entscheidenden Moment, wo der belgische Oberkommandeur im Stich gelassen wird, der Soldaten anfordert, sondern auch vorher, wo diese Warnungen nicht ernst genommen werden.
Sie unterschätzen die Situation vollkommen, sonst hätten sie womöglich anders gehandelt.
Und jetzt ist es eben zu spät. Fatal ist dabei auch noch die Entscheidung der UN, die Massaker, die jetzt beginnen, nicht als Genozid zu bewerten. Denn wäre das der Fall, müsste der UN-Sicherheitsrat eingreifen. Richtig, denn das ist die UN-Genozidkonvention und die sagt, dass die internationale Gemeinschaft intervenieren muss. Deswegen entscheiden sie sich aktiv dagegen. Das ist eine Antwort auch auf unsere Frage. Ja, also sie werden sich, obwohl Streitkräfte vor Ort sind, die gut denkbar das Ganze beenden könnten, sie tun das nicht. Und die Überlebende des Genozids, Esther Mujawayo, die fasst, glaube ich, zusammen, was viele Überlebende Tutsi sich denken, als aus ihrer Sicht sie im Stich gelassen werden. Zitat: Nie wieder ist wieder passiert. Die UNO war vor Ort und zog ab. Boutros Ghali, ihr damaliger Generalsekretär, hat uns verraten. Kofi Annan, Untergeneralsekretär und Leiter der Einsätze zur Friedenssicherung, erhielt den Befehl, stillzuhalten und hat stillgehalten. Bill Clinton hat geschwiegen. Der Begriff Genozid, Völkermord, wurde auf Empfehlung der UN sowohl in Diplomatenkreisen als auch in der internationalen Presse vermieden, denn wenn man das Kind beim Namen genannt hätte, wäre man verpflichtet gewesen zu intervenieren. Der Völkermord hat aber stattgefunden. Die Tutsi in Ruanda wurden von der Landkarte gestrichen. Also sie drückt das in ihren eigenen Worten aus. Und auch wenn man, wie wir ja glaube ich festgestellt haben, durchaus auch die UN-Mission verteidigen kann, ist Kritik, denke ich, auf jeden Fall berechtigt. Das heißt, die einzigen, die jetzt, nachdem die internationale Gemeinschaft wegschaut, noch in der Lage sind und bereit sind, gegen diesen Genozid vorzugehen, das bleiben im Prinzip die Tutsi selbst. Nämlich in Form der RPF, denn sie haben ihre eigene Exilarmee. Und sobald bekannt wird, dass der Genozid ausbricht, nehmen sie jetzt die Kampfhandlung wieder auf nach diesem Attentat. Die RPF steht allerdings im Norden und sie greift von Uganda aus an. Um in den Genozid zu verhindern, kommen sie damit auch zu spät. Der Genozid wird jetzt 100 Tage ungefähr andauern und ihm werden mehr als 1 Million Menschen zum Opfer fallen. Und an diesem Punkt, weil diese Folge komplex und so außergewöhnlich lang ist und das, denke ich, auch verdient, ist mein Vorschlag jetzt gewesen, Victor, du hast zugestimmt, dass wir hier einen Cut machen, diese Folge aufteilen und jetzt den weiteren Verlauf, also den wirklichen Beginn und dann das ganze Ausmaß und die Details des Genozids, das werden wir in unserem zweiten Teil besprechen, den ihr auch direkt hören könnt, wenn ihr jetzt hier angekommen seid.
Ja, sodass, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, nach 45 Minuten, das war jetzt schon sehr viel Geschichte, vielleicht schon zu viel für euch, dass ihr dann nochmal eine Pause machen könnt, vielleicht nochmal was anderes reinhören könnt, vielleicht nochmal einen Song hören könnt, um dann wieder den zweiten Teil dann zu hören, um das Ganze dann auch abzuschließen, weil das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Dann hören wir uns im zweiten Teil.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.